Heute sprechen wir in der Alltagswerkstatt über das Missverständnis Egoismus. Liebe Zuhörer, herzlich willkommen, heißt sie Sabine Böhler. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Und herzlich willkommen heiße ich auch den Leiter unserer Alltagswerkstatt, den Arzt und Bestsellerautoren Dr. Jakob Derbolowski. Grüß Sie Gott.
Grüß Gott, Frau Böhler.
Ja, es gibt Missverständnisse, liebe Zuhörer, mit dem Begriff Egoismus, da er doch recht unterschiedlich gebraucht und verstanden wird. Haben wir nicht als Kind oft genug gehört, dass wir nicht so egoistisch sein sollen? Dabei wurde angestrebt, dass wir teilen und nicht immer nur den eigenen Willen durchsetzen. Sich zurück und nicht so wichtig nehmen, das stand da ganz oben. Wem klingt das nicht noch in den Ohren, der Satz, nimm dich nicht so wichtig oder gib, dann wirst du glücklich. Das ist jetzt eher so eine Weisheit. Ja, und gerade wir Christen streben danach, uneigennützig zu geben und zu lieben. Dazu hat uns Christus ein zentrales Gebot hinterlassen. Liebt einander, wie ich euch geliebt habe. Und nun könnte man sich fragen, wie passt dieses Liebesgebot mit dem Egoismus zusammen? Darf ich da überhaupt an mich denken und egoistisch sein? Schauen wir in unsere Gesellschaft, könnte man schon meinen, man sei nur von Egoismus, von Egoisten umgeben, von Menschen, die nur an sich denken. Aber ich möchte fragen, ist das gesunder Egoismus, wenn zwar eine ganze Gesellschaft an sich denkt oder viele Menschen an sich denken und ihre Vorurteile, aber auf der anderen Seite Menschen auch in westlichen Ländern immer mehr ausgepowert sind und unter Erschöpfung und Burnout leiden? Da frage ich mich, wo bleibt da das Gleichgewicht? Also unser Werkstück der Alltagswerkstatt heute ist der Egoismus und dabei wollen wir heute über die Missverständnisse sprechen, die unser Leben belasten und zu Schwierigkeiten führen können. Und zusammen mit unserem Fachmann, dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski, werden wir Situationen, Lebenssituationen aus dem Alltag beleuchten und nach Wegen suchen, wie sie überwunden und umgangen werden können. Und wir wollen zusammen mit Ihnen, liebe Zuhörer, jetzt über diese aktuelle Baustelle Egoismus sprechen und schauen, wie wir sie beseitigen können hin zu einem frohen Leben. Die Lebensfreude wollen wir stärken. Und wir freuen uns über Ihre Beiträge. Herr Dr. Derbolowski, auch in Ihrem Buch, dem Bestseller Liebenswert bist du immer, so schützen Sie Ihre seelische Gesundheit, haben Sie ein Kapitel dem Egoismus gewidmet. Und Sie beginnen das Kapitel mit einer Definition.
Ja, vielmehr mit einer Frage. Was ist eigentlich Egoismus? Was ist ein Egoist? Wer ist das eigentlich? Ist es jemand, der in erster Linie an sich denkt? Jemand, der vorzugsweise im eigenen Interesse handelt? Also zum Beispiel jemand, der seinen Hunger stillt oder jemand, der es vermeidet, seinen Anzug zu beschmutzen oder zu zerreißen oder der sich von einer Beschäftigung zurückhält, die er nicht mag und die er auch nicht unbedingt tun muss? Ist der ein Egoist? Das Problem scheint mir unklar zu sein und das hängt damit zusammen, dass, wenn man es eben wörtlich als einen Selbstbezug nimmt, dann ist es primär etwas, was zum Leben gehört, wie wir im Laufe der Sendung vermutlich noch sehen werden. Allerdings gibt es auch den Begriff Egoismus, und so wird er eben häufig benutzt, als Bezeichnung für eine seelische Störung, nämlich eine Liebesmangelstörung. Sie wird dann häufig oder wird häufig anderen Menschen vorgeworfen, sozusagen als eine Waffe, wenn diese Menschen nicht das tun, was der andere für sich für richtig hält und haben möchte. Das heißt also, wenn sie meinen, das muss jetzt so und so sein für mich und der andere widerspricht oder tut es nicht, sondern vertritt seine eigenen Interessen und macht das, was er selber will, dann ist er in den Augen vieler ein Egoist. Das ist eine Sache, wo man eigentlich den anderen nur zeigen will, dass sie sich eigentlich mehr der Liebe zu mir nämlich zu dem, der das vorwirft, zuwenden sollen. Als Ausdruck einer seelischen Störung zum Beispiel, wie sie dann in meiner Sprechstunde vorkommt, sind zum Beispiel solche Probleme wie Eitelkeit. Denn Eitelkeit ist ja keine liebevolle Zuwendung zu sich selbst, sondern Ausdruck von Minderwertigkeitsgefühlen und Selbsthass. Der Eitle kann sich so, wie er ist, gar nicht annehmen. Er muss aus diesem Minderwertigen etwas machen, dass er danach aussieht, als ob er etwas sei. Und ähnliche Störungen sind es, wenn jemand ein Hypochonder ist, der zum Beispiel sich nun unablässig beobachtet, um jeden Schmerz, jeden Pickel, jeden blauen Fleck als Signal für unmittelbar bevorstehendes Siechtum zu deuten. Das ist eben auch so, dass so ein Mensch natürlich eine Schwierigkeit hat, sich so anzunehmen, wie er ist, und auch als Gesunden. Ich möchte aber nicht in der Sendung auf diese pathologischen, wenn Sie so wollen, oder medizinischen Begriffe hinausgehen, sondern ich möchte auf die Frage hinausgehen im Alltag. Wie ist es denn da eigentlich? Und man kann zum Beispiel die Frage nehmen, die ich eingangs gesagt hatte, ist jemand ein Egoist, wenn er in seinem eigenen Interesse handelt? Das kann man sich an dem Beispiel einer Kette vorstellen. Man sagt, jede Kette ist so schwach wie ihr schwächstes Glied. Und wenn nun jemand im Bewusstsein, selbst Glied einer Kette zu sein, sich pflegt und stark macht, um so gleichzeitig der ganzen Kette zu dienen, dann ist er doch sicherlich kein Egoist. Neurotische Menschen sind dagegen irgendwo mit dem Wir, zu dem sie gehören, mit der Gemeinschaft, mit der Familie, mit dem Elternhaus, mit dem Ehepaar und letzten Endes mit allen Menschen zerfallen. Das ist sicher einleuchtend. Denn dann geht es darum, dass dieses eine Glied sagt, es kommt nur darauf an, dass ich stark bin und was mit den anderen passiert, ist mir egal. Und das ist so etwas, was Sie angesprochen haben, Frau Böhler. Wir erleben in unserer Zeit eben sehr häufig, dass Menschen das Ganze, dessen Teil sie sind, aus den Augen verlieren. Das heißt, dass sie ihren Bezug verlieren, dass sie sich nicht mehr immer wieder ins Bewusstsein rufen, dass sie nicht allein auf der Welt sind oder nicht derjenige sind, der alles bestimmt und alles machen kann und muss. Das wäre im Übrigen eine sehr überfordernde Aufgabe, sondern dass wir ein Glied in einem größeren Geschehen sind und hier unsere Aufgabe ordentlich zu erfüllen haben. Das kann man sich so vorstellen, wie wenn Sie zum Beispiel ein Musikorchester nehmen. Dann ist jeder Musiker ein Glied dieser Orchesterkette. Und je besser er vorbereitet ist, je besser er in Schuss ist, je besser sein Instrument in Schuss ist, je besser er eingeübt ist und so weiter, kann er sich dann in den Dienst des Dirigenten und des Ganzen und der Musik stellen. Es leuchtet jedem ein, dass wenn da ein Musiker nun eine kaputte Geige mitbringt und selber auch so nicht besonders fingerfertig ist, dann wird er das ganze Orchester und das ganze Musikstück stören. Also hier sollte er so egoistisch sein, dass er für sich sorgt. Nur als ein Beispiel. Und dass wir, wie Sie beklagt haben, mit Recht in unserer Gesellschaft zunehmend merken, dass Menschen das Ganze aus dem Blick verlieren, zeigt sich zum Beispiel daran, dass gerade in einem Bundesland die Verfassung geändert wurde und dabei das übergeordnete Ganze, also der Bezug auf Gott, der Bezug auf das übergeordnete Ganze weggelassen wurde. Das heißt, hier sieht man sich gar nicht mehr als Kette, sondern die Glieder schwirren einzeln herum und jeder schaut für sich selbst, wie er das Ganze hinbekommt.
Wir merken schon, Herr Dr. Dabolowski, wenn wir über den Egoismus sprechen, dann geht es auch um das Abwägen, da geht es um die Schärfung des eigenen Blickes. Das Beispiel vom Orchester fand ich jetzt sehr einleuchtend. Ich bin Teil eines Ganzen oder auch als Glied in der Kette und ich, sage ich mal, nütze sozusagen nichts, wenn ich vorher vielleicht alles gegeben habe in einem anderen Bereich, kann aber in den 2-3 Stunden, wo ich im Orchester fit sein muss, nicht meiner Aufgabe voll und ganz übernehmen.
Ja, da gibt es ja für dieses viele Beispiele. Es ist zum Beispiel ein Beispiel, was ich an dieser Stelle gerne nehme, ist das Beispiel, zwei Menschen leihen sich zum Beispiel ein Auto bei einem Mietwagenverleih für jeweils 2 Monate. Und nach 14 Tagen geht der eine zu dem anderen hin und bietet ihm an, dessen Auto zu putzen. Das nimmt der andere natürlich gern an und nun putzt er dieses Auto und sorgt dafür, dass das wirklich glänzt. Weil er aber dafür viel Zeit verbraucht, kommt er nicht mehr dazu, sein eigenes zu putzen. Und nach einer Weile geben sie das Auto zurück, dann ist das Auto des einen strahlend und glänzend und das andere ist ungepflegt. Ich denke, jedem leuchtet ein, dass der Vermieter nun zu dem, der mit dem gepflegten Auto kommt, sagt, prima haben Sie es gemacht, Sie kriegen eine Belohnung, und zu dem anderen sagt er, Sie müssen was nachzahlen. Daraufhin sagt aber der, der das ungepflegte Auto hat, das er ja nicht putzen konnte, weil er das Auto des anderen geputzt hat, zu dem Verleiher, wissen Sie, das ist ganz ungerecht und das ist ganz unfair, der andere hat ja sein Auto nicht geputzt. Also müsste ich die Belohnung kriegen. Ich denke, es leuchtet ein, dass der Verleiher jetzt sagt, das ist mir ganz egal, Sie haben dieses Auto gekriegt und nicht das andere und das sieht nun mal schlecht aus und deswegen müssen Sie nachzahlen. Und dieser Mensch wendet sich dann zum Beispiel an den anderen und sagt, dann musst du mir das aber wiedergeben, denn ich habe doch dein Auto gepflegt. Aber der sagt, ja, das hast du gemacht, aber ich habe gedacht, dass ich dir einen Gefallen mit tue, dass du so gern Auto putzt. Wenn ich gewusst hätte, dass du damit nicht zu deinem Auto kommst, dann hätte ich das gar nicht gemacht. Also ich sehe das nicht ein, dass ich das tun soll. Und auch hieraus wird meines Erachtens deutlich, dass es eigentlich sinnvoll ist im Leben, für das, was einem anvertraut ist, zunächst zu sorgen. Und wenn dann noch Zeit ist, dann kann ich auch die anderen Autos pflegen.
Vielleicht an dieser Stelle dann nochmal die Frage, wenn man sie überhaupt so stellen kann, Herr Dr. Derbolowski, kann man das so fragen? Was sind die Unterschiede dann zwischen dem gesunden und ungesunden Egoismus, also dem schlechten Egoismus, gerade jetzt in Bezug auf dieses Auto, weil der das Auto geputzt hat, war ja völlig uneigennützig und hat es ja total gut und lieb gemeint.
Ja, die Frage kann man, kann übrigens alle Fragen stellen. Das gilt auch für die Hörer. Fragen kann man alles. Ob es Antworten gibt, ist eine andere
liebe
Frage.
Liebe Hörer, haben Sie Mut, stellen Sie Fragen.
Ja, aber natürlich können wir unterscheiden zwischen eben dem Egoismus als einer Problematik und dem gesunden Egoismus. Der gesunde Egoismus, kann man auch sagen, ist gekennzeichnet durch Verantwortlichkeit für sich selbst, dass sein Haus, dass das, was man hat, in Ordnung ist. Nicht übertrieben ist, nicht mehr und so weiter, sondern in Ordnung ist. Und das andere ist eben dieser verwerfliche Egoismus, wie wir ihn auch nennen, geschieht eben dann, wenn wir sagen, ich mache meine Sachen ohne Rücksicht auf die anderen. Und hier in diesem Beispiel ist es ja so, dass der Betreffende sagt, ich muss mich drum kümmern, dass alle anderen in Ordnung sind. Und nur wenn ich dann noch Zeit habe, kümmere ich mich um mich. Und da sind wir der Meinung, dass das genau das falsche Vorgehen ist. Falsch herum. Ja, weil der andere könnte sich ja um das Auto kümmern, der wird also verwöhnt. Er muss nichts tun und kriegt auch noch die Belohnung. Und der andere hat sich also sozusagen aufgezehrt dafür und wird auch noch bestraft.
Mhm. Also der andere hat es dann sozusagen verpasst, erstmal für sich zu sorgen und Sorge zu tragen. Und weil er hat, ist ja auch ein Vertrag eingegangen, sozusagen sein Auto ordentlich zurückzugeben.
Sehen Sie, und so einen Vertrag sind wir ja im Grunde genommen auch eingegangen gegenüber Gott, unserem Schöpfer, dass der uns anvertraut hat, unseren Körper und unser Sein. Und er wird uns auch zum Schluss meiner Meinung nach fragen, wie bist du mit dem dir persönlich Anvertrauten gut umgegangen? Und er wird nicht fragen, hast du die Nachbarn gepflegt, dessen Gut, die ich als Gut dir sozusagen, wenn überhaupt, erst in zweiter Linie anvertraut habe.
Die Eigenliebe, das ist ja auch so ein Begriff, der gerade auch bei uns Christen, ja, der einfach Fragen aufwirft, weil er gerne mit dem Egoismus verwechselt wird. Was ist denn so jetzt an diesem Beispiel auch nochmal mit dem Auto oder auch das Orchester, das Beispiel oder das Glied in der Kette? Was ist denn da so eine gesunde Eigenliebe oder dann auch gesunder Egoismus?
Also kurz gesagt, zunächst das, was er mit dem verantwortlich und gut umzugehen, das einem anvertraut worden ist. Nun kann man ja auch sagen, der Egoismus ist, und dann wird das Ganze vielleicht etwas einfacher oder etwas verständlicher. Egoismus ist eine Bezeichnung, die sich damit befasst, wie ein Mensch mit der Liebe umgeht. Das heißt also, wie er die Energie, Liebe ist eine Energie, in das Leben einbringt, wem er sie zuwendet, in welcher Weise er sie weggeben soll und so weiter. Und für Energien kennen wir in diesem Leben alle, dass es Regelungen gibt. Also Benzin ist zum Beispiel eine Energie, da weiß man, man darf kein Feuer machen in der Nähe und. Und mit der Liebe ist es eben auch eine Energie, nämlich die Lebensenergie schlechthin. Und man kann also mal vermuten, dass es dafür auch eine Regelung gibt, in den Anweisungen, die wir zum Beispiel aus der Bibel oder anderen religiösen Schriften haben. Und tatsächlich ist es so. Es gibt eine Ordnung der Liebe, die ist in der Bibel mehrfach erwähnt. Und zwar steht sie zunächst im Alten Testament, das heißt also schon im Judentum ist diese Regel gegeben worden. Sie ist dann später im Christentum nochmal wieder aufgegriffen worden und gezeigt worden, wie wichtig sie ist. Und sie ist im Übrigen eine Regel, der die großen Weltreligionen auch nicht widersprechen. Diese Regel haben wir zunächst in unserem Leben auch gelernt, aber ich will sie mal zusammenfassend zunächst sagen. Sie heißt, liebe Gott über alles, das ist das Wichtigste. Und das zweite Gebot ist ihm gleich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und in diesen zwei Geboten, das steht bei Matthäus, hängt das Gesetz und die Propheten. Das heißt, wer also die Regel befolgt, liebe Gott über alles und deinen Nächsten wie dich selbst, der lebt richtig und der führt ein gesundes und erfülltes Leben. Das, finde ich, klingt nun sehr gut und die Frage ist dann nur, kann man damit praktisch was anfangen? Also philosophisch klingt das gut, aber wie soll man das denn in das Leben bringen? Und da stellen wir fest, wenn ich Menschen behandle und so und auch so, dass viele Menschen dieses Gebot in einer ganz bestimmten Weise zunächst gelernt haben. Sie haben nämlich zunächst gelernt, dass es darum geht, den Nächsten zu lieben. Das sei das Wichtigste, und das haben Sie ja auch, Frau Böhler, durchaus schon zitiert. Nur da wird der Satz weggelassen, liebe Gott über alles ist das wichtigste Gebot. Und dann erst kommt das. Nun, warum kommt denn das so oder ist das so in unser Leben hineingekommen? Wenn man sich vorstellt, wenn ein Mensch auf die Welt kommt, dann ist er auf die Umwelt angewiesen, dass sie sich ihm zuwendet, dass sie ihm Liebe gibt, um zu überleben. Und diese Liebe holt sich dieser Neugeborene, muss er sich holen, und zwar rücksichtslos. Jede Mutter weiß, Eltern wissen, dass Kinder, je kleiner sie sind, desto rücksichtsloser sorgen sie dafür, dass ihre Bedürfnisse befriedigt werden und so weiter. Und das geht natürlich durchaus auf Kosten der Bedürfnisse der Erwachsenen. Deswegen kann man sagen, ein Kind, das überleben will, muss von Haus aus mal ein richtiger Egoist sein. Sonst kann es nicht überleben. Also ein Egoist im Sinne von, erst komme ich, dann kommt lange nichts, dann komme wieder ich, dann kommt noch mal lange nichts und dann kommt wieder ich. Und wenn nichts mehr da ist, dann kommen die anderen und wenn noch was übrig ist, können die das auch gern haben. Das kennen wir zum Beispiel auch. Besonders so in Sandkästen, wenn es dann heißt, gib dem anderen Kind dein Spielzeug, gib ihm was ab. Siehst du nicht, dass der nicht so viel hat? Und wenn du es nicht freiwillig machst, kriegt der andere dann alles. Das ist sozusagen das, was Menschen gelernt haben als das Wichtigste. Und dann haben sie eben festgestellt, dass das aber für sie selber ein bisschen schwierig ist, weil da gehen sie unter. Also wie ich eben beim Spielzeug sagte, dann haben sie selbst gar nichts mehr. Und das wäre ja ein bisschen wenig, nicht wahr?
Das wäre gar nichts.
Das wäre gar nichts, also wären wir damit nicht ganz zufrieden. Nicht? Man könnte zum Beispiel sagen, wenn ich den anderen alles, all mein Essen gebe, dann verhungere ich. Das wäre vielleicht auch nicht so ganz das Wahre. Also ist man dazu gekommen und lernt dann, dass es ja nicht heißt, liebe deinen Nächsten alleinstehend, sondern es heißt, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und das wiederum würde dann eben heißen, mach halbe halbe zum Beispiel mit den anderen. Und das wäre zumindest schon doch etwas erträglicher, weil da kriegt man wenigstens auch noch etwas zu essen. Die Frage ist, ob man damit satt wird und ob man damit sozusagen in seine Fülle kommt. Und ob man, im Nebensatz gesagt, dem anderen etwas abnimmt, wofür er eigentlich lernen müsste, auch selber zu sorgen. Nun, so ist es, wie wir es gelernt haben. Die Jünger damals waren ja auch einfache Leute, die haben auch das Liebesgebot gehört. Und die haben sich dann gefragt, das klingt so gut, aber was man damit machen soll, das war ihnen auch nicht klar. Und das ist heute auch vielen Menschen nicht klar, die zum Beispiel in meine Beratung kommen. Und ich halte mich da an das, was dann Jesus zur Erläuterung gegeben hat. Er hat nämlich das Beispiel vom barmherzigen Samariter gebracht, das sicher den meisten von Ihnen bekannt ist. Und das Fazit aus der Geschichte des barmherzigen Samariters ist, wie willst du denn Gott lieben, was das Wichtigste ist, wenn du deinen Nächsten nicht liebst, der ein Geschöpf Gottes ist? Folglich ist klar, wenn du Gott lieben willst, also das wichtigste Gebot erfüllen willst, dann musst du das über die Nächstenliebe machen. Und so ist eben dieser Satz diese große Bedeutung bekommen. Nun gibt es hier noch einen zweiten Punkt, den man dabei überlegen kann, wenn man zum Beispiel nun im Leben eine Spende machen will, zum Beispiel an Radio Horeb, das dafür sicher sehr dankbar ist, dann kann man das ja nur tun, wenn man was hat, nehme ich an. Es heißt, nur ein Lump gibt mit leeren Taschen oder gibt mehr, als er hat. Ja, wer sich den lieben langen Tag für andere umbringt, wie man so sagt, dessen Gaben sind leer, sind Wechsel auf die Zukunft. Und deswegen stellt sich hier die Frage, wenn jemand eine Spende machen will, was muss er zuerst machen? Er muss zuerst dafür sorgen, dass er etwas hat. Wenn er nichts hat, kann er nicht spenden. Das dürfte bis dahin klar sein. Die Schlussfolgerung fürs Leben aber heißt, und das ist wiederum eine Frage, wo wir sehr viel Probleme sehen, das ist die Frage, was kommt zuerst im Leben? Geben oder nehmen? Und an dem Beispiel, das ich eben erzählt habe, glaube ich, wird jedem klar, dass Nehmen vor Geben kommt. Wer nicht genommen hat, kann nicht geben. Wer also die Liebe Gottes, die jedem zuströmt, nicht für sich nimmt und nutzt, kann sie auch nicht weitergeben. Und aus diesem Ganzen ergibt sich, dass wir anderen überhaupt nur Liebe geben können, wenn wir selbst liebevoll sind. Wenn wir aber selbst liebesarm sind, Liebesmangel haben, dann sind wir auch sehr mangelhafte Geber. Und meistens haben wir dann auch noch das Gefühl, dass wir auch zu wenig haben und dass die anderen uns auch noch geben müssten. Das heißt, dass wir dann eine immer mehr stärker ausgeprägte Anspruchshaltung haben an die anderen, an das Leben, an das Diesseits und an das Jenseits für das, was wir alles gegeben haben. Fazit, die Liebesordnung heißt, das Wichtigste ist, Gott zu lieben. Dann kommt, den Nächsten zu lieben und schlussendlich kommt, sich zu lieben in der Wichtigkeit. In der Umsetzung jedoch ist es genau umgekehrt. Da beginnt es mit, ich muss dafür sorgen, dass ich ein liebevoller Mensch bin, weil wenn ich ein liebevoller Mensch bin, dann kann ich auch den anderen Liebe geben und wenn ich den anderen Liebe gebe, dann liebe ich dadurch Gott. Es ist also sozusagen eine gewisse paradoxe Geschichte oder so, dass, wie es in der Bibel heißt, das Unbedeutendste kommt zuerst und das Wichtigste zuletzt oder die Ersten werden die Letzten sein und ähnliches mehr.
Dann ist es also nicht egoistisch, wenn ich sachlich feststelle, ich bin jetzt gerade leer, ich kann jetzt gerade das und das Amt vielleicht nicht übernehmen, ich kann das und das nicht tun, weil ich muss jetzt gerade für mich selber sorgen. Und beim Sandkastenbild, ich kann dir gerade mein Spielzeug nicht geben, weil ich habe gerade so eine Freude, selber zu bauen und zu basteln und ich brauche es.
Na, sagen wir mal, ich brauche es, um mich zu füllen, nicht? Mhm. Um bei mir die Kraft zu schaffen, dass ich dir abgeben kann. Also ein Beispiel ist ja relativ einfach in der Familie, wenn jetzt eine Mutter zum Beispiel von der ganzen Arbeit und dem Haushalt und was sie alles zu tun hat, vielleicht auch noch berufstätig, sich dann um die Kinder kümmern will, sich selbst aber leer fühlt. Was will sie den Kindern geben? Ja, das ist eigentlich eine ganz einleuchtende Geschichte. Das heißt, man müsste erst mal sagen, die Mutter muss gucken, dass sie zu Kräften kommt. Mhm. Dann kann sie auch den Kindern geben. Denn wenn sie keine Kräfte hat, kann sie nicht geben. Und sie will aber geben. Und das macht die ganze Problematik. Das heißt, da sie nichts hat, entsteht bei ihr auch ein bisschen das Gefühl, die müssten ein bisschen netter zu mir sein. Die müssten mich mal anerkennen. Die müssten mir auch mal was geben. Ja, das heißt, das, was ich als Anspruchshaltung sagte, das entsteht dann sehr leicht daraus.
Herr Dr. Derbolowski.
Ja, vielleicht noch zur Verdeutlichung. Das gibt ein sehr schönes Gedicht von Konrad Ferdinand Meyer, das dieses Liebesgebot erläutert. Und das würde ich gerne noch eben vortragen. Es heißt: Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund. Ich habe jetzt vergessen, den Titel zu nennen. Es heißt der römische Brunnen. Römische Brunnen sind Brunnen, die drei Schalen haben. Es gibt sie überall auf der Welt und ich glaube, jeder von Ihnen hat schon mal so einen gesehen. Ein besonders schöner steht zum Beispiel im Kloster Maulbronn, aber auch an anderen Orten. Und er beschreibt in dem Gedicht diesen Brunnen und dessen Funktion. Aufsteigt der Strahl und fallend gießt er voll der Marmorschale rund, die sich verschleiernd überfließt in einer zweiten Schale Grund. Die zweite gibt, sie wird zu reich, der dritten wallend ihre Flut. Und jede nimmt und gibt zugleich und strömt und ruht. Hierbei kann man sich vorstellen, dass die große Schale, die größte, die untere, die entspricht Gott oder steht für Gott, die mittlere steht für den Nächsten und die kleine oben, die steht für das Ich und das Wasser ist die Liebe und das Leben selbst. Und da kann man sich das sehr gut vorstellen, dass eben die kleine Schale, die bekommt als erstes das Wasser, das von unten aus der göttlichen Vollkommenheit vorkommt und füllt diese Schale. Aber erst wenn sie voll ist, wenn die Schale genügend Wasser aufgenommen hat, dann fließt sie über. Aber dann fließt sie auch ganz von alleine über. Und genau dieses Überfließen lassen, das Füllen und überfließen lassen. Das ist der, wenn Sie so wollen, gesunde Egoismus. Und der verwerfliche wäre es, wenn wir nun bei der Schale den Rand hochmauern und sagen, alle Liebe der Welt nur für mich und ich gebe nichts ab.
Nach der Musik geht's weiter. Hier in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb und dem Arzt und Psychotherapeuten Dr. Jakob Derbolowski in der Alltagswerkstatt. Missverständnis, Egoismus. Willkommen in der Alltagswerkstatt bei Radio Horeb. Die Leitungen sind gefüllt, Herr Dr. Derbolowski. Thema Egoismus, das Werkstück in der Alltagswerkstatt und die erste Hörerin, das ist die Frau Zerr aus Würzburg. Grüße Gott.
Guten Tag, grüß Gott. es ist, mein Beitrag ist der, ich liebe den heiligen Martin, das klingt jetzt komisch, den heiligen Martin, deshalb, weil er dem Bettler nicht seinen ganzen Mantel gibt, sondern seinen halben. Er braucht schließlich auch noch einen Mantel, damit er nicht friert. Und das hat mir schon immer gut gefallen.
Ja, danke schön. Ja, da kann man ja schon mal sagen, dass eben, liebe deinen Nächsten wie dich selbst, nicht? Das ist ja eben, gib ihm nicht alles, sondern denke daran, dass du auch eine Verantwortung für dich hast. Ja?
Und was hat der Bettler davon, wenn der heilige Martin, muss er zu lachen, erfriert. Und er, ja gut, er merkt es dann zwar nicht, er geht ja weg. Aber ja, ja. Trotzdem, also es ist, wie es ist.
Ich kann Ihnen da nur zustimmen, weil das ganz Komische ist, dass wir ja im Leben das gar nicht so, dass wir das auch genauso sehen, dass wir sogar noch mehr sehen. Wir gehen sogar noch weiter. Sorge dafür, dass du überlebst. Ja, nur dann kannst du für andere hilfreich sein.
Und die meisten würden denken, naja, warum hat denn ihm den ganzen Mantel nicht gegeben? Ich denke das eben so und ich glaube, das dürfte richtig sein.
Ich habe in meinem Buch auch dafür ein Beispiel gefunden oder geschrieben von einem Flieger, der mit seinem Sohn in der Wüste Nordafrikas notgelandet ist und beide sind unverletzt geblieben. Der Vater hatte Kompass und Landkarte und konnte so feststellen, wo sie die nächste Oase ist, die er zu Fuß in anderthalb Tagen erreichen könnte. Sie besaßen aber nur noch eine halbe Feldflasche voll Getränk und dem Vater war klar, dass er die Oase nur erreicht, wenn er das ganze Getränk mit auf den Weg nimmt. Er musste sich schweren Herzens dazu entschließen, dem Sohn zu sagen, du bleibst hier im Schatten des Flugzeugs und schütze dich so gut du kannst, morgen hole ich dich. Obgleich der Sohn über Durst klagte, gab ihm der Vater nichts, sondern nahm den ganzen Trunk mit auf seinen Weg zur rettenden Oase, wohl wissend, dass jedes Nachgeben, jedes vordergründige Mitleid für beide den sicheren Tod bedeuten würde. Nachdem er die Oase glücklich erreicht hatte, konnte er von dort aus zu seinem Sohn zurückkehren und ihm auf diese Weise auch das Leben retten. Da könnte man natürlich zunächst meinen, dass wenn er da das ganze Trinken für sich nimmt, das sei ja ein furchtbarer Egoist. Aber tatsächlich ist das ja doch sehr vernünftig, nicht wahr? Danke Ihnen.
Bitteschön. Wiederhören.
Dankeschön. Das war jetzt die Frau Zerr aus Würzburg. Vielleicht noch eine Anmerkung hier von der Moderation. Doch was erzählt, Herr Dr. Derbelowski, das ist doch, wenn man sich Geschichten erzählt, der hat dem und dem den ganzen Mantel oder das ganze Wasser gegeben und Gott hat für ihn gesorgt und er hat trotzdem überlebt oder ein anderer, er ist trotzdem nicht erfroren, weil er das Ganze gegeben hat. Das empfinde ich auch manchmal so als eine Spannung. Wie erkenne ich?
Da gibt man dem lieben Gott einfach die Verantwortung für alles und sagt, ich muss ja gar nichts tun. Ja, sondern ich muss eben auch, ich bin mir anvertraut, ich muss auch für mich sorgen. Es ist nicht so, dass ich sage, ich muss mich um mich überhaupt nicht kümmern. Ich brauche das alles nicht, weil das macht Gott ja sowieso. Und deswegen kann ich allen anderen das geben und die werden mich dafür lieben. Nein, ich bleibe mir und meinem Gott dann etwas schuldig. So wie ich gesagt habe, ich bin mir anvertraut. Und insofern muss ich auch dafür sorgen, dass das mir anvertraute Gut in Schuss ist und in Ordnung ist und blüht.
Und dann sind wir wieder dabei, dass es auch ein Abwägen ist, wie ich auch mit meinen Kräften umgehe, dass ich trotzdem noch in der Kette ein gesundes Glied bin und auch im Orchester eine gute Stimme habe.
Man sagt so, wer sich für andere umbringt, das sehen wir in der Therapie immer wieder, der entwickelt eben eine Erwartungshaltung. Nämlich die Erwartungshaltung, dass er dafür irgendwie belohnt wird, sei es im Diesseits oder meistens dann auch im Jenseits.
Mhm. Machen wir mit dem nächsten Hörer weiter. Sie kommen zu Wort, Herr Duda aus Worms. Grüß Gott.
Ja, schönen guten Tag. Ein Gruß an Radio Horeb. Folgendes Problem, was ich in meinen Partnerschaften, Ehen erlebt habe, also sehr privat. Ich habe immer wieder erleben müssen, dass in einem Punkt das gleiche anstand, und zwar, dass die Liebe fehlgeleitet war. So kam es mir jedenfalls vor. Da wurde sich um den Haushalt gesorgt von Seiten der Frau, auch um den Garten, die Arbeitsstelle, alles 1A mit Häkchen, Kindererziehung. Aber der Mann, was da an Bedürfnissen war, wurde nicht zur Kenntnis genommen, ignoriert. Eventuell auch, frage ich mich, ist das eventuell gar nicht drin? Weil man manches fehlgeleitet ist, in Unordnung, verkehrt, verdreht, falsches Verständnis. Ja. Wie kommt man da weiter? Wir haben auch verschiedene Ehekursen besucht, ja, auch die richtigen Hinweise bekommen, aber komischerweise in den Schulungen, Seminaren, auch von katholischer Seite, ich bin Christ, ohne großartige Bindung an Religiosität oder Kirche, kamen die richtigen Hinweise, kamen auch von meiner Frau die richtigen Antworten, aber kaum war das rum, schon ist wieder alles weg.
Herr Dr. Derbulowski.
Also meine Frage wäre noch, was waren denn die sogenannten Ratschläge?
Es ging darum, wem wende ich meine Liebe zu, wer ist da zuerst dran und in artgerechter Art und Weise.
Ja. Und dann würde ich zum Beispiel, eben nach dem Liebesgebot ist die Reihenfolge völlig klar. Erst komme ich. Ich wende mir die Liebe zu. Und wenn Sie das jetzt so sagen, dann habe ich so den Eindruck, dass der Partner, also in dem Fall vermutlich Sie, Ihre Bedürfnisse, Ihre Wünsche und Bedürfnisse zum einen sich selbst vielleicht nicht genug bewusst gemacht haben, aber was das Entscheidende ist, auf diese nicht so eingegangen sind, dass Sie sie entsprechend geäußert haben, dass sie angekommen sind und dass der andere überhaupt davon wusste.
Nein, so ist es nicht. Deswegen waren wir auch auf solchen Eheseminaren. Ja. Und speziell das Thema Nähe, Zärtlichkeit, Sexualität.
Ja.
Es ist immer wieder angesprochen worden und ich habe auch geguckt, ob ich meine Frau dahin führen kann. Und irgendwann mal sagte sie, sie hat ein Problem mit Nähe.
Ja.
Und mittlerweile verstehe ich auch ein Stück weit, weil sie ist in einer ehemaligen DDR groß geworden. Krippe von Montag bis Freitag, also dort nicht zu Hause bei ihrer Mutter, ist vaterlos aufgewachsen und wurde, man muss es so sagen, wie ein Stück Vieh halt eben großgezogen. Man hat halt gefüttert und gewickelt und sonst war wahrscheinlich da nicht viel. Ja, und so denke ich mir, ist dieser Grundstock ja halt eben nicht angelegt worden. Sie hat es nicht erfahren, kennengelernt. Und in späteren Jahren, so habe ich es von ihr gehört, wollte sie dann auch einen Freund haben und hat sich abgeguckt, wie man denn so küsst und hat es eingeübt, einstudiert und viele andere Dinge auch.
Ja.
Und das wurde dann gemacht, um dem Mann zu gefallen.
Naja, klar, aber, um Liebesbedürfnisse bei sich zu stillen. Das heißt, wenn ich also selber eben nicht genügend liebevoll bin, also wofür ich selbst als Erwachsener verantwortlich bin, dann suche ich eben die Liebe von anderen. Und wenn Sie jetzt, wenn dann jemand kommt und sagt, ich möchte aber von dir Liebe haben, dann hat man ja gar keine, die man geben kann. Ja, das heißt also hier wäre zum Beispiel die Frage erst einmal, ob das Ihre Frau oder diese Frau lernt, sich selbst Liebe zu geben. Und nicht immer den anderen, die anderen in Vordergrund zu tun. Also auch nicht den Mann. Und tatsächlich ist es eben auch so, dass umgekehrt es ja ähnlich ist, dass der Partner ja auch einen Anspruch hat, einen Wunsch hat, dass er Liebe bekommt von dem anderen. Aber da stellt sich dann die Frage, wie viel gibt er sich eigentlich selber? Und wie sorgt er dafür, dass er die für ihn lebensnotwendige Liebe selbst sich zur Verfügung stellt. Erst dann kommt es zu einer Partnerschaft. Sonst ist es ein gegenseitiges Fordern und ein Fordern, wo, das ist ja jetzt nur meine Sicht, ein Fordern, wo eben eigentlich gar nichts da ist, was gegeben werden könnte.
Das Sonderbare ist ja, sie hat sehr viel Zeit halt eben in der Gemeinde oder mit Freundinnen.
Weil sie dort Zuwendung bekommt, wenn sie das macht. Ja.
Es wird nicht gefordert. Ja,
nein,
genau.
Es wird nicht gefordert. Es wird, sie aber macht das. Wissen Sie, ich kenne viele Menschen, die sich opfern. Man nennt das ein Opfer. Und jedes Opfer hat als Gegenpol den Anspruch, dass ich jetzt Guthaben habe. Und dieses Guthaben müsste ich irgendwann kriegen. Und deswegen machen Menschen, die gerne die Liebe von anderen wollen, fordern sie sozusagen über den Weg, dass sie sich opfern und dann die Vorstellung haben, dass sie nun Liebe bekommen müssen. Aber da bekommen sie sie eben nicht.
Okay? Also ganz verstehe ich es nicht, weil ich habe ja versucht, meine Frau dort
zu hören,
um ein Verständnis zu zugeführt zu bekommen, hinzuspüren, auch dass es angenehm ist, Streichen, Berührung.
Ja, das verstehe ich alles, dass Sie das angenehm empfinden. Wie was mit Ihrer Frau ist zum Beispiel, wissen wir nicht. Und das, worauf ich hinaus will, ist im Grunde genommen, dass man sich eigentlich erst mit auf den anderen bezieht, wenn man selbst in Ordnung ist. Und dann kommt aber das Problem hinzu, von dem ich eben überzeugt bin, dass wir andere Menschen nicht ändern können. Das heißt also, Sie werden Ihre Frau da nicht hinbringen, aus meiner Sicht, weil das muss sie selber, da muss sie selber das wollen und selber hin. Und dann kommt sie vielleicht dazu. So ist das auch eine Vorstellung, der andere muss eben doch mehr so sein, wie ich ihn gerne hätte.
Oder ich habe doch alles getan und da muss ich doch da jetzt auch was ändern.
All diese Dinge. Vielleicht denken Sie mal darüber nach.
Können das so stehen lassen?
Was können Sie bei sich ändern und in Ihrem Verhalten ändern, dass Ihrer Frau möglich wird, sich Ihnen vielleicht zu nähern? Wissen Sie, wenn wir von Menschen was fordern, dann sind die Menschen häufig so, dass sie sich zurückziehen. Wenn man aber nichts fordert, dann kann es durchaus sein, dass sie auf einen zukommen. Ist das vielleicht ein kleiner Hinweis?
Gut, danke. Ja? Damit kann ich leben.
Okay, danke Ihnen.
Alles Gute, Herr Sie, für danke, Sie, Herr Duda. Danke auch für Ihr Vertrauen. Ein weiterer Herr wartet in Kempen am Niederrhein hinaus. Grüß Sie.
Ja, grüß Sie. Ist Folgendes, ich habe mal eine Frage, ob es eine gute oder eine eher schlechte Form von Egoismus war. Ich muss mir vorschicken, ich habe letzten Jahres, habe ich mich von meiner Familie kündigen lassen, weil ich war 40, um 40 danach, 15 Stunden am Tag unterwegs.
Ja.
Und habe gemerkt, dass ich das gesundheitlich nicht mehr so richtig schaffe. Ich war auch nicht gleich schnell genug.
Ja.
Und habe mich dann kündigen lassen.
Mhm.
Und jetzt praktisch so 10 Monate später fühle ich mich eigentlich wesentlich besser und ausgeglichener. Ne?
Mhm.
Und da wollte ich mal fragen, war das jetzt gegenüber meiner Familie eine eher positive oder negative Form des Egoismus?
Es ist für Sie, wenn ich es richtig verstanden habe, aus meiner Sicht eine gesunde und positive Form. Wenn ich einen Beruf habe, von dem ich merke, dass er nicht oder dass er mich kaputt macht, dann muss ich mich selbst beschützen. Das ist, halte ich für sehr wichtige Selbstliebe, Selbstfürsorge. Dafür ist man verantwortlich. Und dass das natürlich Folgen und Weiterungen im Außenleben haben kann, das ist klar. Und da wird man sehen, wenn es einem dann eben besser geht, wie man damit fertig wird. Ja, also kurze Antwort. Ich halte das für völlig richtig, wenn man merkt, dass etwas einem schadet, dass man es dann beendet.
Ja, weil ich hatte auch schon so Schlafstörungen und so.
Na klar, ist ja klar. Wenn man über seine Verhältnisse lebt, dann werden die Sachen, werden die Speicher leerer und schließlich wird man krank.
Mhm.
Und dann hat keiner was davon.
Dankeschön für Ihre Antwort.
Bitteschön.
Danke, haben mir geholfen.
Mhm. Ja.
Also alles Gute auch für Sie. Schöne Grüße nach Kempen an den Niederrhein. Ich darf jetzt eine Dame herzlich begrüßen. Hallo, grüß Gott.
Ja, grüß Gott.
Grüß Gott.
Biskup. Ich habe den letzten Satz in Ihrem Vortrag direkt so vernommen, dass ich darauf reagieren wollte.
Mhm.
Wie auch Mütter oft versuchen, aus ihrem liebevollen Geben immer etwas zurückzubekommen. Das Bedürfnis hinterher zu erwähnen, warum kriege ich nie etwas zurück?
Mhm.
Es ist ja so, dass eine Mutter immer aus vollem Herzen gibt und gerne gibt und meistens auch ohne Erwartung. Und wenn ihre Schale leer ist, ihrem Beispiel zu folgen, dann ist das Gefühl da, warum kriege ich nie etwas zurück?
Mhm.
Wie kann man das vermeiden? Was kann man dagegen tun, dass das gar nicht erst entsteht?
Ja, also das hat vielleicht ein bisschen hart geklungen. Insofern bin ich Ihnen sehr dankbar, dass Sie das ansprechen. Es ist eben tatsächlich eine Sache, der man ein bisschen mehr nachgehen muss. Alles, was wir geben, bevor wir gesättigt sind, sind Opfer. Also stellen Sie sich vor, da ist ein voller Teller und das, also Sie haben sich auf den Teller so viel getan, wie Sie gerade wollen, zum Essen, um satt zu werden. Und jetzt kommt, während Sie die Hälfte schon gegessen haben oder ein Viertel, kommt jemand anders und sagt, ich habe nichts zu essen, ich habe so einen Hunger, gib mir. Und wenn Sie ihm jetzt Ihr Essen geben oder die Hälfte Ihres Essens geben, dann bringen Sie ein Opfer dem anderen gegenüber. Das ist einfach ein Faktum. Einverstanden bis dahin?
Ja. Das ist so. Nicht schwer.
Und jedes Opfer, was wir bringen, hat als Zwillingsschwester immer das Gefühl, dass ich damit ein Guthaben bei dem anderen habe.
Stimmt.
Ja? Und ja. Wenn Sie jetzt die Mütter nehmen, wenn ich das so Müttern sage, dann sagen die, nein, ich erwarte von meinen Kindern gar nichts und das ist, mache ich alles so für die, das ist kein Opfer, dann ist es eben doch ein Opfer. Mhm. Und ich habe ein Beispiel, wo man dann sieht, wenn diese Gegenleistung sozusagen zurückgefordert wird. Wenn dann nämlich zum Beispiel diese Mutter nun in ein höheres Lebensalter gekommen ist, richtig, wo sie nicht mehr so alleine kann, dann ruft die 70-jährige Mutter den 50-jährigen Sohn an und es beginnt mit den Worten, mein lieber Junge, ich will ja gar nicht davon reden, dass ich dir meine Jugend, meine Schönheit, meinen Beruf geopfert habe und dass ich vielleicht auch mit einem Mann ausgehalten habe, der vielleicht nicht suboptimal ist. Davon will ich ja gar nicht reden. Aber ist es denn jetzt zu viel verlangt, wenn ich erwarte, dass du mich einmal die Woche anrufst? Und da sehen.
Nein, das kann ich nicht hören. Also meine Frage geht anders. Ich habe eine Tochter, die ganz selten nach Hause kommt, weil sie im Ausland lebt. Ja. Und dann bin ich so voller Freude, dass ich alles gebe.
Ja.
Meine Tochter hingegen findet es wunderschön, bei ihrer Mutter zu sein. Klar. Wenn sie wieder weg ist, ist es klar, dass sie in ihrem Leben untertaucht und dann auch nicht das Bedürfnis hat, mich irgendwie besonders zu bedenken.
Ja.
Ich kann damit irgendwie zeitweise umgehen. Wenn ich sehr unglücklich bin, merke ich, ich hätte gerne, dass sie anruft.
Ich wollte gerade, das wollte ich Ihnen eigentlich noch klar machen. Ich war vielleicht nicht schnell genug. Ja, also bei diesem Beispiel, wo ich war mit dem Sohn, der das sagt, da wird der gesunde Sohn sagen, dass er nicht darum gebeten hat, dass sie das gibt, sondern sie hat es von sich aus ihm gegeben. Und jetzt ist die Frage des Ausweges. Wenn ein Mensch Dinge tut für sich, weil er das in Eigenverantwortung für sich tut, also eine Mutter zum Beispiel ihre Kinder großzieht und dafür bestimmte Dinge macht und sie macht, weil sie eine gute Mutter sein will, aber nicht für die Kinder, dann ist es keine Opferhaltung.
Ja,
dann hat sie also auch nicht das Gefühl, dass sie etwas zurückfordern kann. Und dann erleben solche Mütter, dass sie von den Kindern freiwillig was zurückbekommen. Also um Ihr Beispiel aufzugreifen, wenn Ihre Tochter kommt, dann kommt sie vielleicht, weil sie es schön findet. Ja, jetzt machen Sie aber Einschränkungen bei sich und geben, geben, geben. Und insgeheim würden sich natürlich sehr freuen, wenn da was zurückkommt. Macht die Tochter aber nicht. Und warum macht sie es nicht? Weil sie um diese ganzen Dinge nicht gebeten hat. Also die Regel heißt, gib, wenn du gebeten wirst. Aber nicht, wenn du nicht gebeten wirst. Und gib nur so viel, wie erbeten ist. Dann werden sie aus diesem Dilemma rauskommen, nach unserer Erfahrung.
Ich habe verstanden.
Ja?
Das hat mir sehr geholfen. Und noch eine kleine Zwischenbemerkung zu dem ganzen Thema.
Ja. Ja.
Es hat ein Herr irgendwas dazu gesagt. Ich denke in den Märchen von Gebrüder Grimm, zum Beispiel das Sterntalerkind oder das Mädchen mit den Schwefelhölzchen.
Mhm.
Es gibt noch mehr, wo man immer alles gibt und im Jenseits die Erfüllung findet.
Ja.
Und das ist ja das christliche Gedankengut, dass wir, auch wenn wir auf der Erde uns total vergeben, dass wir im Himmel immer die Erfüllung finden werden, weil wir so gut waren.
Ja, aber das sehen Sie, das ist genau der gleiche Irrtum oder die gleiche Erpressung, dass wir sagen, weil ich jetzt hier nicht pfleglich und verantwortlich mit dem Anvertrauten gut umgegangen bin, nämlich mich über Gebühr verausgabt habe für andere und so weiter, erwarte ich jetzt auch noch im Jenseits, ein, wie man so heute neumodisch sagt, einen Platz in der ersten Reihe.
Ja, stimmt, aber warum kommt es in den Märchen so? zu den Kindern.
Weil Märchen ja bestimmte Funktionen ausgeübt haben. Deswegen hat man sie gemacht. Und ich hatte zu Anfang mal erklärt, dass ein Kind gesunderweise äußerst egoistisch ist, wenn es auf die Welt kommt. Und es muss dann eben lernen, sich in eine Gemeinschaft einzufügen und muss eben lernen, dass nicht alle seine Bedürfnisse immer und sofort durchgesetzt werden, sondern dass es in der Gemeinschaft wird. Und da bringen wir den Kindern eben bei, dass sie wirklich geben sollen. Und Märchen haben eben erzieherische Funktion. Sie haben manchmal auch eben Funktionen, wo wir sehen können, wie es eben nicht so gut ist.
Also auf jeden Fall ganz herzlichen Dank. Ich habe sehr viel gelernt und wünsche Ihnen weiterhin viel Erfolg.
Ich danke Ihnen.
Wiederhören.
Wiederhören.
Ja, und dazu, danke für Ihren Anruf.
Dazu ist bei all den Antworten, möchte ich an dieser Stelle mal kurz bemerken und bei dem, was ich sage, ich weiß nicht, ob das alles richtig ist und die Wahrheit ist, sondern es ist eben unsere Wahrheit. Wir haben sie so erfahren, wir finden sie so sinnvoll und das geben wir weiter, ohne den Anspruch darauf, dass das absolut richtig ist. Es ist eine Meinung.
Aus Bayern eine Hörerin. Grüß Sie, Gott.
Grüß Gott. Meine Frage ist die, also ich habe 5 Kinder und bei meinem zweiten Sohn, der ist jetzt 12 Jahre verheiratet und der beobachte seit Jahren, dass er sich immer negativer entwickelt, weil ihm bei der Speicher irgendwie leer ist. Mein Sohn war zuerst sehr liebevoll, ist voll zu seiner Frau gestanden und sie war sehr ungeschickt, muss ich jetzt schon sagen, mit der Kindererziehung. Sie hat gar nichts gewusst eigentlich und dann hat mein Sohn einmal gesagt, keine Belehrungen. Und wir haben uns auch darum gehalten. Mein Mann ist sehr nah dran, weil er im Büro ist dort. Und jetzt merkt man aber trotzdem, der verändert, jetzt ist er auch leer, muss ich schon sagen.
Ja.
Und sie ist total leer.
Ja.
Was kann man daran? Also ich sitze da manchmal dabei, schau mir die Kinder an, die negative Entwicklung, bin ganz traurig, geht's mir.
Ja, nun, Sie erreichen sicher nichts, wenn Sie sagen, ihr müsst euch ändern.
Wir müssen das
irgendwo eben sagen, wer weiß, was Gott mit Ihnen vorhat, dass Sie so leben, wie Sie leben. Okay? Man kann nur Menschen, also aus meiner Sicht, Menschen dazu verlocken, anders mit dem Leben umzugehen, indem man selbst es vorlebt. Ja? Das heißt also, indem man selbst ein liebegefülltes Leben überfließend lebt. Und wenn Sie eben nun das Gefühl haben, dass das bei denen so ist, dann kann man natürlich sagen, also ich habe den Eindruck, so und so ist das. Das ist aber nur mein Eindruck, das muss überhaupt nicht so sein. Und wenn mein Eindruck so ist, dann würde ich, wenn es mich, ich wäre für mich und für mich wäre es vielleicht auch gut, dann Hilfe zu holen und mich irgendwo zu bereichern. Okay?
Für mich selber,
Ja. Nicht? Also das ist eigentlich der Punkt. Und wenn man den Kindern zum Beispiel sagt, dass sie immer liebenswert sind, so wie mein Buchtitel heißt, ja, ganz egal, ob sie das richtig oder falsch machen, dann wäre das schon ein erster Schritt, dass sie Luft bekommen. Weil so haben sie ja immer das Gefühl, sie machen alles falsch und sie müssen sich gegen die Welt behaupten und so weiter. Und da hat man keine Luft zum Atmen. Ja? So wie du bist, so darfst du sein. Für mich ist das okay. Dann entsteht Luft zum Atmen und dann kann auch eventuell Änderung eintreten.
Und wenn ich auch merke, dass zum Beispiel mein Sohn immer, weil er ja abends allein ist, seine Frau geht ins Bett und nimmt keinen Anteil, er trinkt immer mehr.
Ja? Ja, dann können Sie ihn einfach fragen. Sie sind sich nicht sicher, ob er das gut findet. Sie würden gern wissen, ob er das so richtig gut findet.
Ich glaube, das wäre schon der erste Stachel. Da würde er schon zumachen.
Das ist doch egal. Es ist ja nur eine Frage. Ich kann doch fragen. Ich kann fragen, ob er es gut findet. Weil man kann doch dazu sagen, wenn du das gut findest, dann ist das okay. Und wenn du das nicht gut findest, dann nehme ich an, wirst du auch was ändern. Mehr nicht. Aber nicht, ich finde das schlecht, was du machst. Und deswegen müsstest du das ändern, weil ich die Wahrheit und die Weisheit kenne.
Ja, dann habe ich nichts gesagt, weil ich es nicht formulieren habe
können. Naja, klar, ich meine, es ist eben nicht belehrend, sondern ich bin einfach neugierig, was der Lebensplan ist. Ich frage zum Beispiel jemand, der eben viel trinkt, ob er meint, dass das der richtige Weg ist zu einem glücklichen Leben.
Mhm. Ja? Ja.
Ich kann mir das nicht so vorstellen, aber ich denke, vielleicht ist es so und dann würde ich gern wissen, ob so ist.
Dr. Hexens, ich wäre sowieso nicht alt.
Naja. Wenn er sagt, ich werde sowieso nicht alt, dann ist die Frage, ob das glückliche Leben ist, diese Zeit zum Beispiel in einem betrunkenen Zustand zu verbringen. Mhm. Da hätte ich meine Zweifel, aber das ist nicht, dass ich weiß, dass es richtig ist. Vielleicht ist es richtig, sein Leben in einem betrunkenen Zustand zu verbringen. Ich weiß es nicht. Mhm. Ja?
Ja.
Okay.
Und die Kinder gegenüber, wie soll ich mich da verhalten?
Na, dass sie immer liebenswert sind.
Dass sie immer liebenswert sind.
Egal, was sie machen.
Meine Enkelkinder.
Ja, natürlich. Mhm, aber man muss ihnen nicht alles durchgehen. Also liebenswert heißt nicht, sie verwöhnen und ihnen alles durchgehen lassen. Mhm. Aber es heißt, dass sie grundsätzlich als Mensch liebenswert sind. So wie ihre Kinder auch. Auch wenn sie sich fehlerhaft verhalten.
Ja.
Aus ihrer Sicht. Mhm. Okay?
Ja.
Gut. Hilft vielleicht ein Stückel weiter.
Ja, danke schön.
Bitte schön.
Auf Wiederhören.
Wiederhören.
Alles Gute für Sie, Gottes reichen Segen. Das war jetzt eine Hörerin aus Bayern. Ich habe eine Hörerin in der Leitung. Hallo, liebe Hörerin. Elfriede ist am Telefon. Grüß Gott.
Vielen Dank für alles. Ich verfolge Ihre Sendungen, Herr Dr. Debolowski, mit großer Freude schon jahrelang.
Freut mich
zu hören. Habe auch Ihre Bücher. Mhm. Und jetzt die Frage. Ich lebe allein, habe eine Immobilie mit Grund. Die Kinder meiner Schwester, also es hat sich niemand um mich gekümmert.
Ja.
Und in dieser Situation habe ich angefangen zu überlegen, ich werde der Steiler Mission die Immobilie schenken. Mhm. Inzwischen hat sich die Situation geändert. Ja. Der Prokurist, mit dem ich damals schon in Verhandlungen war, ist in Ruhestand gegangen. Ja. Meine Schwester ist gestorben. Die Kinder meiner Schwester kümmern sich jetzt um mich.
Ja.
Und vor allem einer meiner Neffen, dem ich auch Patientenverfügung, Vorsorgevollmacht und Betreuungsvollmacht übertragen habe. Ich habe den 4 Kindern meiner Schwester jetzt ein Teilgrundstück heuer geschenkt. Mhm. Aber die Immobilie, das ist jetzt die Frage. Soll ich bei dem Gedanken Steiler Mission bleiben oder doch die Immobilie einem meiner Neffen übertragen? Es ist so, übertrage ich es der
Steiler Mission? Wir haben jetzt nicht mehr so viel Sendezeit. Wir haben nicht mehr so viel Sendezeit. Herr Dr. Debolowski, bitte.
Ja, ich habe das ja auch schon verstanden. Das sind eben wirklich schwierige Fragen. Die kann man aber nur aus dem Blickwinkel entscheiden, was man selbst für sich, womit man selbst besser lebt. Ja, wo man sagt, das ist das, das tue ich für mich, dass ich es den Kindern gebe, oder das tue ich für die Mission, das tue ich für mich, dass ich es der Mission gebe. Ja, das ist eigentlich der Punkt. Ja?
Gebe ich es der Mission, liegt ein Schatten von Unehrlichkeit der Beziehung zu den Kindern.
Damit haben Sie doch die Antwort schon gegeben. Wenn Sie ehrlich und aufrichtig sein wollen, dann tun Sie das, was dazu passt.
Vielen Dank.
Bitteschön. Ja, das war eine ganz interessante Frage noch. Und ich möchte vielleicht am Schluss noch so 2 Dinge dazu sagen. Also wir haben ja auch ein philosophisches Wörterbuch zu dem Thema gesunder Egoismus befragt, den man ja auch vielleicht als Selbstfürsorge mit einem anderen Wort besser bezeichnet. Egoismus ist zunächst ein Ausfluss des natürlichen Selbsterhaltungstriebes, der auch ethisch vom Wert des Lebens gefordert ist. Das ist also dieser Egoismus, den das Kind mit auf die Welt bringt und den es haben muss, um zu überleben. Dieser Egoismus ist notwendig zur Erkenntnis und Verwirklichung der Persönlichkeitswerte. Und, jetzt kommt's ganz dick, zur Erfüllung der sittlichen Pflicht, das ist also keine Aufgabe, sondern eine Pflicht, die eigenen Anlagen und Fähigkeiten, die eigenen, nicht die andere, zu größtmöglicher Vollendung zu bringen. Das ist gesunder Egoismus. Und verwerflich wird er erst, so steht es in diesem philosophischen Wörterbuch von Heinrich Schmidt, verwerflich wird er erst, wenn dem fremden Leben und der fremden Persönlichkeit weniger Wert beigemessen wird als der eigenen. Das heißt, wenn die Rechte anderer verletzt werden. Und das kann man sich bei dem Brunnen sehr gut vorstellen, wenn nämlich die Schale, die Ich-Schale hochgemauert wird, dann werden die Rechte anderer verletzt und dann kracht das System. In der Psychopädie, die ich ja vertrete, also der Lehre, die sich damit befasst, wie der Mensch mit sich, mit dem Nächsten und mit Gott umgeht, haben wir die allgemein bekannte goldene Regel psychopädisch etwas umformuliert, die diesem Ganzen Rechnung trägt. Das heißt, die also sozusagen den gesunden Egoismus mit einbezieht. Sie lautet: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch dir selbst nicht zu. Das heißt also, beschädige dich nicht, beschimpfe dich nicht und so weiter, was du ja von anderen auch nicht haben willst. Das ist sozusagen Selbstfürsorge. Punkt 1. Punkt 2. Und was die anderen dir sollen geben, zum Beispiel Anerkennung, Zuwendung, Liebe, Lob, das gib dir selbst, dann wirst du leben. Das ist eben die Aufgabe des erwachsenen Menschen. Und damit das eben nicht zum Hochmauern der Schale führt, kommt der dritte Punkt: Was du auch tust, ob offen oder ganz im Stillen, das tue stets um Gottes Willen oder um des Ganzen Willen. Ich sage sie nochmal zusammenhängend: Was du nicht willst, dass man dir tu, das füge auch dir selbst nicht zu. Und was die anderen dir sollen geben, das gib dir selbst, dann wirst du leben. Was du auch tust, ob offen oder ganz im Stillen, das tue stets um Gottes Willen. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen viel Freude mit weiterem Nachdenken und Umsetzen in das Leben von Selbstfürsorge, gesundem Egoismus und Lebensfreude. Vielen Dank.
Danke auch an Sie, Herr Dr. Jakob Dermolowski. Das war die Alltagswerkstatt, liebe Hörerinnen und Hörer, heute mit dem Thema Missverständnis, Egoismus. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, gehen Sie gerne auf unsere Homepage horeb.org. Dort stellen wir die Sendung in der Rubrik Lebenshilfe, Leben in Beziehung als Podcast zum Downloaden, zum Herunterladen zur Verfügung. Sie können sich auch einen Audio-CD-Mitschnitt bestellen bei meinen Kollegen vom Radio Horeb CD-Dienst. Die Rufnummer 08328 921 120. Haben Sie vielleicht mehrere Sendungen verpasst, die Sie bestellen möchten? Auch das geht über das Internet. Gehen Sie einfach auf Programm, schauen das Programm durch. Neben jeder Sendung, die man bestellen kann, finden Sie ein Symbol, ein CD-Symbol, und das, die gewünschte Sendung wandert in den Einkaufskorb und kann bestellt werden. Der Hörerservice hält natürlich auch Informationen für Sie bereit. Mein Gast Dr. Dermolowski ist tätig in eigener privater Praxis. Möchten Sie Kontakt mit ihm aufnehmen oder seine Bücher bestellen? Informationen gibt's im Internet auf horeb.org oder der Hörerservice unter 08328 921 110. Auch die goldene Regel haben wir ins Netz gestellt und kann nochmal heruntergeladen und auch kopiert werden und vielleicht als Word-Dokument weitergegeben werden. Ich verabschiede mich jetzt für den Moment von Ihnen, Ihre Sabine Böhler.